Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Hirnforscher Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer von der Universität Ulm. Gastgeber ist Manfred E. Schuchmann. Wir wollen diesen Doppelkopf mit einem Thema eröffnen, das in unserer Gesellschaft immer dann diskutiert wird, wenn wieder ein Fall von extremer Gewalt aufgetreten ist, der uns erschüttert, erschreckt, vor allem aber ratlos lässt. Das ist ein Amoklauf an einer Schule, es ist eine tödliche Attacke auf einen völlig Unbeteiligten, ein brutaler Übergriff unter Gleichaltrigen, das unvermittelte Ausrasten mitten im Alltag. Professor Spitzer hat über dieses Thema gearbeitet und wenn man seine Aufsätze liest oder seine Vorträge hört, verdoppelt sich unser Erschrecken über uns selbst. Denn diese Gewalt haben wir in den Hirnen der meist jugendlichen Täter systematisch und über Jahre hinweg vorbereitet durch Dauerbeschuss in den Medien. Gewalt im Gehirn, TV und Co. und die Folgen, heißt ein Vortrag von Manfred Spitzer. Professor Spitzer, was ist Ihre Ausgangsthese?
Das Gehirn flexibel ist, dass es immer lernt und deswegen einfach das hängen bleibt, was wir ihm anbieten. Und wenn wir ihm viel Gewalt anbieten, dann resultiert eben auch viel tatsächliche Gewalt daraus.
Bieten wir ihm viel Gewalt?
Ja. Das ist nachgewiesen. Der Anteil der gewaltlosen Programme beträgt mittlerweile auch im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm nur noch 20%. Das waren früher 50% bevor es Privatsender gab. Das hat sich jetzt angenähert. Im Kinderprogramm, das ist das gewalttätigste Programm, was es überhaupt gibt, hat man ganz viele Gewalttaten. Und man kann hochrechnen, dass jemand, der 18 Jahre alt ist, mindestens 200.000 Gewalttaten gesehen hat, bei Kabelanschluss mehr, wenn die Familie eine Hartz-IV-Empfängerstruktur hat, dann auch mehr, in den neuen Bundesländern mehr. Also wir wissen, dass es da tatsächlich ganz viel Gewalt über die Medien gibt. Mittlerweile gibt es nicht nur das Fernsehen, es kommen die Computer hinzu und die Konsolenspiele. Und da ist es eben auch so, dass die Lernsoftware, das macht 20 Euro pro Jahr aus, was man im Durchschnitt ausgibt, die Spielesoftware, und das ist vor allem gewalttätiges Spiel, das Achtfache. Also es wird viel mehr Geld für Gewalt ausgegeben.
Sie haben eben gesagt, gerade im Kinderprogramm seien die Inhalte des Programms besonders gewalttätig. Geben Sie mir mal Beispiele. Das sind doch oft harmlose Zeichentrickserien, das sind doch keine Tatortserien oder Miami Vice.
Das ist richtig. Man muss sich klar machen, dass es auch in Zeichentrickserien ganz oft um Gewalt geht. Und gerade die Tatsache, dass das so lustig ist, führt eben dazu, dass Gewalt so etwas ganz Normales wird und eben auch was ganz Lustiges. Es ist in der Tat so, dass wenn man Statistik über Gewalttaten, die im Fernsehen gesendet werden, macht, dann kommt heraus, dass in mehr als 50% die Gewalt nicht wehtut. Ja. Es werden auch ganz selten, nämlich nur in 4% der Fälle, gewaltfreie Konfliktlösungsmöglichkeiten überhaupt angesprochen. Und und meistens kommt der Gewalttäter ungestraft davon. Und wenn das einmal passiert, ist das nicht schlimm. Wenn ich das aber wirklich sozusagen stundenlang, jeden Tag zu mir nehme, hinterlässt das Spuren im Gehirn und das macht einfach mehr reale Gewalt.
Sie haben gesagt, das Gehirn ist ein bildbares Organ, ein plastisches Organ. Es lässt sich beeindrucken im Wortsinn. Funktioniert das nach dem Motto, steht der Tropfen höhlt den Stein? Zieht es dann wirklich so, ich sag mal, eine Gewaltspur? Wird die eingraviert in unseren Kopf?
Etwa so muss man sich's vorstellen. Aus meiner Sicht gehört zu den wichtigsten Entdeckungen der Gehirnforschung der letzten 20 Jahre eben genau dies, dass unser Gehirn sich dauernd ändert. Also wirklich ganz konkret ändern sich Verbindungen zwischen Nervenzellen. Man kann da heute mittlerweile zuschauen mit bestimmten Techniken. Wir haben ja 1 Milliarden Synapsen, sprich Verbindungen in unserem Gehirn. Jeder von uns. 1 Million Milliarden. Ja. Und jetzt kann man sich fragen, wofür gibt's diese Verbindungen? Und die Antwort ist ganz einfach. Damit die sich dauernd ändern können. Denn genau durch diese Änderung dieser synaptischen Verbindungen merkt sich unser Gehirn was. Und das geschieht natürlich nicht dadurch, dass wir irgendwo sitzen und pauken, sondern das geschieht einfach dadurch, wie wir heute auch wissen, dass Impulse über Synapsen laufen. So wird sozusagen aus der Tätigkeit des Gehirns so eine Art gewonnene Tätigkeit, nämlich die Spuren, die elektrische Impulse im Hirn entlang gelaufen sind. Und diese Spuren, die werden eben immer deutlicher und dann laufen die Impulse erst recht diese Wege, die sie schon mal gelaufen sind. Und so entstehen, ja, wie Sie das gesagt haben, früher sprach man von Gedächtnisspuren. Wir wissen heute, man spricht eben auch von ja, nicht mehr löschbaren Spuren, die durch den Gebrauch des Gehirns entstehen. Und wir nennen das Lernen. Also letztlich ist jegliches Lernen das Entstehen von Spuren im Gehirn.
Das heißt, es wird aus einem anfänglichen Trampelpfad irgendwann eine Datenautobahn.
So kann man sagen. Es wird erstmal ein Trampelpfad und dann wird der immer breiter getreten und dann wird eine Datenautobahn, sodass immer automatisierter bestimmte Dinge dann passieren. Und das Allermeiste, was wir mit dem Gehirn tun, geschieht vollautomatisch. Wenn ich jetzt hier spreche, dann forme ich vage Gedanken und im gleichen Moment kommen ganz geordnete Muskelbewegungen, Atembewegungen zustande, die dafür sorgen, dass eben ein sehr kompliziertes Lautmuster aus meinem Mund herauskommt. Da denke ich keineswegs drüber nach. Das ist alles vollautomatisch in unserem Gehirn verdrahtet, aufgrund von solchen Spuren. Ich habe oft genug probiert und oft genug gehört und den Rest hat Lernen besorgt.
Ich will noch mal zwei, drei Zahlen zitieren aus Ihrem Vortrag Gewalt im Gehirn, TV und Co. und die Folgen. Es sind nüchterne Zahlen, die Sie immer wieder selbst ins Feld führen und die natürlich auch jeder zitiert, der diesen Vortrag gelesen oder gehört hat. Das sind Zahlen aus Untersuchungen in den Vereinigten Staaten. Wer dort 18 Jahre alt ist, hat 13.000 Stunden in der Schule verbracht, aber 25.000 Stunden vor dem Fernseher im Schnitt. Und er hat dabei 32.000 Morde gesehen und rundgerechnet 200.000 Gewalttaten. Das sind Zahlen, wie gesagt, aus den Vereinigten Staaten. Ist das übertragbar auf deutsche Verhältnisse? Ist das genauso krass bei uns?
Wir hinken immer ein bisschen hinterher. Die neuesten Zahlen sehen so aus, dass in den USA der Bildschirmmedienkonsum, also Computer, PlayStation und Fernsehen zusammengenommen, schon 7,5 Stunden betragen. Das ist also mehr, als man als Jugendlicher so schläft, nämlich 7 Stunden. Die Zahlen aus Deutschland liegen bei 5,5 Stunden. Es gibt auch Untersuchungen, da sind es nur 4. Aber man muss sagen, der Fernsehkonsum ist zeitmäßig in den letzten Jahren nicht mehr gestiegen. Der liegt so bei gut 3 Stunden, 3 bis 3,5 pro Tag. Und dazu kommen dann eben noch die anderen Bildschirmmedien, Konsole und Computer, sodass wir bei 4, 5, 5,5 Stunden liegen. Ja. Insofern sind die Daten aus den USA, die sich auf Zeiten von vor etwa 10 Jahren beziehen, wahrscheinlich jetzt bei uns auch etwa erreicht. Denn vor 10 Jahren war der Medienkonsum, lag der noch nicht bei 7,5 Stunden in den USA, sondern auch bei 4 bis 5 Stunden.
Das heißt, mit einer Zeitverzögerung holen wir diese Zahlen alle auf. Ja. Sie sagten, es ist ja nicht allein das Fernsehen, sondern es sind neue Dinge hinzugekommen. Es gibt diese Videospiele, es gibt die Spielkonsolen, es gibt auch Spiele im Internet, die gewaltförmig sind. Es geht ja immer darum, was weiß ich, irgendeinen Gegner zu eliminieren. Aber das ist ja auch eine Spielform. Es sind ja nicht nur diese wirklich militärischen, martialischen Spiele, sondern, naja, wir haben es immer gemocht, genauso wie wir Zeichentrickfilme als Kinder gemocht haben, Tom und Jerry. Und natürlich ist da einer abgestürzt aus dem 3. Stock und unten aufgeschlagen und war breit wie ein Fleck. Und natürlich hat er sich dann berappelt und ist weitergerannt. Kann das all das, auch das Spielen dieser, ich sag mal, Gewaltspiele, kann das wirklich so schädlich sein auf die Dauer?
Und es ist so schädlich auf die Dauer. Zunächst mal, die Gehirnforschung hat die möglichen oder sehr wahrscheinlichen Wirkmechanismen gezeigt, also Spuren und so weiter, Lernprozesse, von die wir heute einfach kennen. Schon bevor es diese Erkenntnisse gab, gab es die Erkenntnisse über die Zusammenhänge. Es ist ja immer eins, dass man Zusammenhänge findet und ein anderes, dass man sie erklärt. Und diese Zusammenhänge, die sind eigentlich seit den 60ern mittlerweile gut bekannt. Also dass wenn Kinder beobachten, wie andere Kinder, die im Fernsehen gezeigt werden, gewalttätig umgehen, dann fangen die an, selber gewalttätiger zu sein. Es wird schlichtweg nachgemacht. Und dieses Beobachtungslernen oder auch Modelllernen ist in den 60ern schon gut beschrieben worden. Und so gibt es eine ganze Reihe anderer Studien, völlig unabhängig vom Mechanismus, wo man ganz klar gefunden hat, ja, es gibt solche Effekte des Medienkonsums. Und bei den neuen Medien ich sag mal, die haben den Vorteil, dass die Nutzung noch nicht so stark ist. Als das Fernsehen angefangen wurde, untersucht zu werden, hatte praktisch schon jeder einen. Das heißt, man konnte gar nicht mehr eine Studie machen. Wir nehmen jetzt mal Nicht-Fernseher und Fernseher und gucken an, wer ist gewalttätiger. Das ging nicht mehr. Als man es versucht hat, hat man gemerkt, wir finden gar keine Nicht-Fernseher. Und deswegen sind die Studien, die man damals gemacht hat, immer so, dass man sagt, wir nehmen 2 Stunden Fernsehen versus 4 Stunden Fernsehen und dann finden wir, dass 4 Stunden gewalttätiger macht als 2 Stunden. Ja.
Und das hat man tatsächlich gefunden?
Das hat man tatsächlich gefunden. Es ist dosisabhängig. 1 Stunde ist nicht so schlimm wie 2 Stunden, das ist schlimmer. 3 Stunden ist noch schlimmer, 4 Stunden ist noch schlimmer. Also das hat man einen ganz klaren dosisabhängigen Effekt in vielen Studien gefunden. Mhm. Bei den neuen Medien, also nehmen wir mal PlayStation. Ja. Da ist sozusagen die Durchseuchung der Bevölkerung, ich sage es mal medizinisch, noch nicht so groß. Deswegen kann man da anders vorgehen und eine neue Untersuchung, die ich persönlich für sehr wichtig halte, da hat man tatsächlich es genau so gemacht, wie man es eigentlich tun sollte. Nämlich man hat eine randomisierte, kontrollierte Studie gemacht. Das heißt, man identifiziert erstmal, in dem Fall waren es junge Schüler der 1. bis 3. Klasse, wo eine Zeitungsannonce, haben die Forscher aufgesetzt, gesagt, Eltern, wer von euch einen Jungen in der 1., 2. oder 3. Klasse hat und diesem Jungen demnächst eine PlayStation schenken möchte, der möge sich doch bitte melden. Und da haben sich fast 300 Leute gemeldet. Dann musste man ein paar ausschließen, weil die Jungs ein bisschen kritisch und schwierig waren. Man wollte nur ganz normale, ganz einfache Jungs. Hat man am Ende 64 Familien mit entsprechenden Jungs gehabt. Und dann hat man gesagt, wir machen eine Studie, wo der Entwicklungsverlauf dieser Jungs mal für 4 Monate untersucht wird und dafür, dass ihr mitmacht, bekommt ihr eine PlayStation. Was die nicht wussten, ist, dass die Hälfte der Jungs die PlayStation gleich am Anfang bei der 1. Testuntersuchung bekam und die andere Hälfte erst nach 4 Monaten bei der 2. Testuntersuchung. Und es ging eigentlich darum, was macht eine PlayStation mit den jungen Buben. Und
da kam, verändert das Verhalten.
Verändert es das Verhalten. Das hat man gemessen, eben im Hinblick auf Tests. Man hat nämlich geguckt, wie gut können die lesen, schreiben, wie verhalten sie sich in der Klasse und wie ist das Verhalten mit den Eltern? Und um es ganz klar zu sagen, eine PlayStation bewirkt, dass die Jungs schlechter lesen können, schlechter schreiben können, mehr Schulprobleme haben und mehr Konflikte mit den Eltern. Und nochmal, man kann jetzt nicht sagen, ja, die Gewalttätigen oder die Spielsüchtigen, die gehen halt mehr auf die PlayStation oder so. Oder wer schlecht in der Schule ist, der zieht sich lieber in die PlayStation zurück. Das kann man in dem Falle deswegen nicht sagen, weil hier die Zuordnung zur Gruppe, die war zufällig. Ja, das heißt, es ist ein richtiges, gutes Experiment und die Daten sind eben auch deswegen sehr hart und sehr belastbar. Man kann es einfach ausdrücken, wenn Sie eine PlayStation verschenken, verschenken Sie Probleme und schlechte Noten.
Das ist eine klare Aussage. Sind die Kinder, die da untersucht wurden, denn auch aggressiver geworden, verhaltensauffälliger?
Ja, das ist passiert. Das hat man eben, entsprechende, in den USA gibt es viele so School Reports, das heißt, wenn da irgendwas passiert, dann wird das aufgeschrieben und wenn man das einfach nur gezählt hat, kommt halt raus, ja, war mehr Verhaltensauffälligkeit da. Es war auch der Fall, dass man bei denen, die eine PlayStation dann hatten, hat man auch gewalttätige Spiele, die am Anfang nicht drauf waren. Man hat also dafür gesorgt, dass 3 Spiele, die altersgerecht waren und nicht gewalttätig auf der PlayStation beim Verschenken liefen, aber es waren dann häufig eben noch weitere Spiele, zum Teil auch Gewaltspiele, auf den Apparaten drauf. Hm.
Nun werden Sie das Gegenargument kennen, dass man sagt, so ein gewisses Aggressionspotenzial ist uns eingeboren, als Art, als Spezies. Eigentlich reagieren die Kinder doch nur dieses Gewaltpotenzial, ich sage jetzt mal unblutig, ohne blutige Nasen, an der PlayStation ab oder vorm Fernseher, anstatt sie, wie soll man sagen, aggressiver gemacht werden dadurch.
Das ist das sogenannte Katharsis-Argument nach dem Motto, je mehr ich ballere, desto mehr lasse ich die Aggression aus mir heraus und desto weniger aggressiv bin ich danach. Das hat einen Schönheitsfehler, es ist einfach falsch. Man hätte das längst in entsprechenden Studien ja herausbekommen können, denn man hat ja Studien gemacht, die einen ballern, die anderen ballern nicht und hinterher haben sie die Möglichkeit, Gewalt auszuüben in irgendeiner Form und da kommt immer das Gleiche raus, nämlich die gerade geballert haben, sind hinterher gewalttätiger. Also es kommt nie, wirklich, es gibt keine einzige Studie, die gezeigt hätte, dass wer gerade geballert hat, ist hinterher friedlicher. Es ist einfach nicht so.
Das heißt, auf dieses Argument müssen wir in so künftigen Diskussionen, wenn es wieder darum geht, woher kommt Gewalt, nicht mehr einlassen.
Nein, man kann einfach sagen, das ist ein Argument, was nicht zutrifft. Es wird immer wieder mal genannt, aber nochmal, es gibt kein Datum, was dieses Argument belegt. Hm.
Sie haben ein bisschen sehr kritisch geschaut, als ich gesagt habe, so ein gewisses Aggressionspotenzial ist uns als Spezies, als Homo mehr oder weniger Sapiens eingeboren. Die Römer haben Brot und Spiele veranstaltet, die haben Gladiatoren kämpfen lassen oder haben die Christen vor die Löwen geschickt. Im Mittelalter ist das Volk zu den Hinrichtungen geströmt, bei der Französischen Revolution genauso. Das ist eine Volksbelustigung. Es gab die Bänkelsänger und auf der Autobahn fährt man langsam, wenn es gegenüber blutig gekracht hat. Das ist doch offensichtlich etwas, Sex und Crime vor allen Dingen, ja, diese Lust, Blut zu sehen, wenn andere verletzt werden, wenn anderen übel getan wird, das scheint doch etwas zu sein, was wir in uns tragen, was wir kontrollieren müssen.
Ja und nein. Zunächst mal glaube ich persönlich fest, dass wir Menschen besser sind als unser Ruf. Gerade die letzten Jahre und nicht zuletzt auch die Gehirnforschung, die mittlerweile auch viele soziale Phänomene anpackt, ja, haben immer wieder gezeigt, dass der Wunsch nach Fairness, der Wunsch nach Ausgeglichenheit, der Wunsch nach vernünftiger Verteilung und so weiter, der sitzt tief in uns drin. Wir bezahlen Geld dafür, dass es fair zugeht. Wir bezahlen Geld dafür, dass einigermaßen Gleichverteilung von Ressourcen geschieht. Wir mögen es nicht, wenn es jemand besonders gut und einem anderen besonders schlecht geht und so weiter und so weiter. Also wir Menschen sind wirklich, ich sag's nochmal, besser als unser Ruf. Wir sind nicht das High and High und das und der Wolf unter Wölfen und so weiter. Das wird uns eingeredet und vielleicht gerade in den letzten Jahren im Wildwestkapitalismus erst recht. Es stimmt trotzdem nicht, wenn man das Ganze untersucht, auch gerade experimentell untersucht, und das haben zum Teil sogar Wirtschaftswissenschaftler gemacht, die waren immer wieder erstaunt, was sie gefunden haben, nämlich, dass die Menschen nicht rationale Egoisten sind, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, sondern dass es verdammt soziale, auf vernünftige, faire Verhältnisse abzielende Individuen sind.
Ja, das könnte ja fast hoffnungsfroh stimmen. Professor Manfred Spitzer, Hirnforscher von der Universität Ulm. Wir wollen das Thema Fernsehen und Gewalt, Bildschirmmedien und Gewalt später noch weiter ausführen. Und vor allem dann auch hören, was Sie an konkreten Widerstandsstrategien gegen diese Art von, ich sage es mal, geistiger Umweltverschmutzung, ich glaube, es sind sogar Ihre Worte gewesen in dem Vortrag, anregen. Jetzt ist es aber auch Zeit für eine kleine musikalische Unterbrechung. Unser Gehirn braucht ja auch Muse, aktives Abschalten, interesseloses Wohlgefallen. Was ist das erste Musikstück, das ein Hirnforscher in diese Sendung mitbringt?
Oh Gott, das bringe ich nicht als Gehirnforscher mit, sondern als, ich sag mal, begeisterter Hobbymusiker. Und da, wenn man das Liedchen von den Beach Boys am Anfang hört, denkt man, es ist etwas von Bach. Und es ist auch von Bach, wurde aber von den Beach Boys umgestaltet. Und ich finde, das hört sich sehr schön an.
Musik war das, die Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer ausgesucht hat. Professor Spitzer ist Direktor der Psychiatrischen Universitätskliniken in Ulm, Leiter des von ihm gegründeten Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen. Und Manfred Spitzer ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber ist Manfred E. Schuchmann. Herr Spitzer, Sie haben gerade gesagt, Sie sind ein begeisterter Hobbymusiker. Was spielen Sie denn?
Alles und alles schlecht. Ich hatte nie wirklich Unterricht in irgendeinem Instrument, außer vielleicht mal ein bisschen Gitarre spielen bei meiner großen Schwester. Hab mit Schlagzeug angefangen, das habe ich mir alles selbst beigebracht. Und dann habe ich mir ein Saxophon gekauft und eine Querflöte und eine Trompete und eine Bassgitarre und auch mal irgendwann eine Orgel.
Dann sind die Mietpreise in der Nachbarschaft gesunken.
So etwa, ja. Also ich habe einfach gerne auf allem rumgedudelt und immer in irgendeiner Band gespielt. Tue ich bis heute, wenn man so will.
Ja, Beach Boys auch?
Beach Boys haben wir früher natürlich auch gespielt, ganz klar, ja. Jawohl.
So, jetzt würde ich aber ganz gerne wissen, was genau tut Ihr Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen?
Nun, die Idee ist im Grunde genommen ganz einfach. Wenn Sie, und zwar ist das eine Idee, die aus der Medizin kommt. In der Medizin gibt es ja ganz viele Grundlagen, Ergebnisse und Erkenntnisse, meinetwegen über die Leber und wie die Bauchspeicheldrüse funktioniert. Und wenn man nur diese Erkenntnisse hat und steht vor einem Patienten, dem es schlecht geht, kann man mit diesen Ergebnissen überhaupt nichts anfangen. Was es braucht, das sind Untersuchungen, die sozusagen diese Grundlagenerkenntnisse in die Anwendung bringen. Das heißt in der Medizin klinische Forschung, und das ist ein ganz wichtiger Zweig in der Medizin. Ja, da geht es immer um die Anwendung in der Klinik. Und diese Art der Forschung, grundlagengetrieben, aber in der Anwendung, die gibt es im Bereich der Bildung praktisch gar nicht. Ich meine, das Flaggschiff der Bildungsforschung ist PISA, aber da wird ja nur nachgeschaut, was ist denn so los in den Ländern. Das ist etwa so, in der Medizin gibt es das auch. Da nennt man das Versorgungsforschung. Und da kann man eben zum Beispiel gucken, wie viele Leute an einer Blinddarmoperation versterben. Und da stellt sich heraus, dass in Deutschland europaweit die meisten zum Beispiel am Blinddarm versterben. Das liegt aber ganz einfach daran, dass in Deutschland jeder Blinddarm operiert wird und anderswo wird erstmal ein bisschen abgewartet. Und weil es ein allgemeines Narkoserisiko gibt von 1 zu 30.000, deswegen stirbt man in Deutschland einfach eher an einem Blinddarm. Das sagt uns also gar nichts, wie man einen Blinddarm operieren soll, was es da für Fortschritte gibt und so weiter. Und so ähnlich sehe ich PISA. Das sagt ja uns nur, so läuft es da, so läuft es da und so läuft es da. Aber es sagt eigentlich verdammt wenig, wenn man genau hinguckt, eigentlich gar nichts, wie man es tun sollte. Nun ist es aber so, dass ja aufgrund der Gehirnforschung lange klar ist, ja, dass das Gehirn das Organ des Lernens ist. Das muss man gar nicht groß an die große Glocke hängen. Ich halte auch nichts von so Schlagworten wie Neuropädagogik oder Brain-Based Learning. Das ist etwa so sinnvoll wie Leg-Based Running. Also natürlich, wer denn sonst, wenn nicht das Gehirn lernt, ja? Aber wir kriegen aus der Grundlagenforschung eine Unmenge interessanter Details, unter welchen Bedingungen was, wie gut und wie oder auch schlecht gelernt wird, wie es dann zu Kreativität nützt oder auch nicht und so weiter und so weiter. Und diese Erkenntnisse im Kindergarten, in der Schule anzuwenden und das eben auszuprobieren und zu gucken, was kann man da verwenden, dazu gibt es bislang praktisch keine Forschung und das machen wir am Transferzentrum. Mhm.
Eine Schnittstelle sozusagen.
Exakt, eine Schnittstelle zwischen Medizin, vor allem Gehirnforschung und Pädagogik.
Ja. Das Gehirn ist denn das Organ des Lernens, haben Sie gerade gesagt. Welche Spuren haben denn Ihre frühen Jahre im bildbaren Organ hinterlassen? Also ich lese in Ihrer Biografie, je nach Quellenlage, sind Sie ein Darmstädter Bub oder einer aus Lengfeld?
Ein Lengfelder bin ich.
Am Rande des Odenwaldes.
Ja.
Mit dem Otzberg im Hintergrund
ganz
und den
genau.
Blick aufs Dieburger Becken.
So ist es.
Welche Bilder haben sich denn da eingeprägt bei Ihnen? Oder Geräusche, Gerüche, die man mittransportiert durch ein Leben?
Ja, also die Landschaft, ich liebe diese Landschaft, diese Rolling Hills, würden die Iren sagen, ein paar Wäldchen da und ein kleines Pappelwäldchen dort und ja, mal ein kleiner Vulkankegel, dann jede Menge Burgen und alte Scheunen und also zum Rumstromern so gab's unendlich viel Gelegenheit und da bedauere ich im Grunde genommen heute viele junge Menschen, die dann schon ins Netz gehen müssen und virtuell stromern, weil es keine Möglichkeit gibt, das mal mehr in Wald und Feld und Flur zu machen und das war damals einfach dauernd möglich.
Ja. Das ist so eine Seelenlandschaft für Sie.
Ja, schon, unbedingt.
Ja. Sie haben dann studiert in einer Mischung, die nicht so ganz üblich ist oder alltäglich ist, nach dem Abitur Medizin, Psychologie und Philosophie. Was hat Sie an der Philosophie denn gereizt? Also für jemand, der medizinisch orientiert ist oder psychologisch interessiert, ist Philosophie, ist das so die formale Logik, die abstrakte Beweisführung, die Strukturen widerspruchsfreien Denkens?
Soweit muss ich ehrlich gestehen, war ich damals noch nicht. Was ich weiß, wie es gelaufen ist, habe als Mediziner in Freiburg angefangen, aber ich war völlig überwältigt von der Tatsache, was es an der Uni sonst noch so alles gibt. Und ohne, dass ich das jetzt bei Humboldt nachgelesen hätte, da steht es, wie ich heute weiß, dass man nämlich das Universität ja alles heißt, wörtlich übersetzt, und dass man an der Universität eben nicht ein Fach lernt oder gar einen Beruf lernt, sondern sich mit allem beschäftigt, damit aus einem, der möglicherweise was werden kann, dass der mal alle Möglichkeiten erstmal ausprobiert und zur Kenntnis nimmt und sich dann eben auch für bestimmte Dinge dann auch für eine Spezialisierung dann im Laufe dieses Prozesses entscheidet. Und das habe ich, ich würde heute sagen, intuitiv einfach gemacht, weil ich endlos neugierig war und immer gedacht habe, ich verstehe hier nichts, da muss ich drin bleiben, denn es kann ja an mir nicht liegen. Ich komme ja nur aus Lengfeld. Und so ein bisschen mit dem im Hinterkopf, der Bub vom Land, der muss jetzt erstmal alles hier kapieren, habe ich dann studiert. Und so kam es, dass ich relativ rasch zu den Philosophen gegangen bin, schon im zweiten Medizinsemester. Dann hatte ich eigentlich schon vor, ein Doppelstudium zu machen, weil mich Psychologie immer schon sehr interessiert hatte. Und das habe ich dann auch die Möglichkeit hatte ich dann, ab dem dritten Semester Medizin und Psychologie gleichzeitig zu studieren. Aber ich war da so interessiert, fehlt an der Philosophie, dass ich das nicht habe sein lassen. Und so kam es letztlich, dass ich 3 Fächer studiert habe, was nebenbei eigentlich gar nicht möglich war. Ich wurde also aus der Philosophie wieder exmatrikuliert. Ich habe mich dann bei den Professoren verabschieden wollen. Dann sagten die, brauchen Sie nicht, Sie können hier weitermachen. Sie können sogar Zwischenprüfung machen, ohne eingeschrieben zu sein. Das ist also legal. Habe ich dann alles gemacht und nachdem ich dann mit Medizin und Psychologie fertig war, habe ich alle Scheine in der Philosophie auch noch gehabt und konnte mich dann gleich wieder ins 11. Semester oder so eintragen, obwohl ich nur 1 vorher studiert hatte, rein formal. Und dann habe ich auch gleich dann mit der Promotion sozusagen begonnen und dann auch relativ bald abgeschlossen, sodass ich die Unmöglichkeit im Grunde genommen und sogar undercover, wenn man so will, das gemacht habe, nämlich 3 Fächer gleichzeitig studieren, 3 Hauptfächer. Das hat man mir gesagt, das dürfte ich gar nicht. Ich habe es einfach gemacht.
Und in 2 haben Sie promoviert?
Und in 1 dann ein Diplom gemacht.
Also ein Doktor hat nicht gereicht?
Es hat mich einfach zu sehr interessiert.
Ja. Gibt es denn etwas, was Sie aus dem Philosophiestudium heute, wie soll man sagen, praktisch anwenden können in der Gehirnforschung?
Ja. Also das Philosophiestudium war, das kann ich sagen, das Wichtigste, weil da hat man richtig die Dinge, also gelernt, den Dingen auf den Grund zu gehen und sich nicht mit Schnellschüssen oder so vermeintlichen Antworten, die eigentlich gar keine sind, zufrieden zu geben. Das hat man da wirklich gelernt, ja, dass man immer weiter fragt und nicht locker lässt. Das hat mir in Medizin und in Psychologie schon sehr geholfen und heute in der Gehirnforschung. Wir beschäftigen uns ja letztlich dauernd mit philosophischen Fragen. Was ist Bewusstsein? Was ist Wahrnehmung? Wie funktioniert Denken? Wie hängen Denken und Emotionen zusammen? In den letzten wenigen Jahren kommen dazu, wie Freiheit funktioniert, wie soziales Miteinander unter welchen Rahmenbedingungen es besser und schlechter funktioniert, also Social Neuroscience, soziale Neurowissenschaft gibt es seit 3, 4, 5 Jahren als ganz klares Gebiet und hier kann man gar nicht genug Philosophie studiert haben, um einen entsprechenden Hintergrund zu haben, sozusagen die Fragen
auch richtig ernst zu nehmen. Verzeihung, das sind Fragestellungen, die Philosophie natürlich über Jahrhunderte umgetrieben hat, ohne dass sie über Hirnforschung verfügt hat.
Das ist richtig und ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt glauben, dass die Hirnforschung alle philosophischen Fragen jetzt ratzfatz beantworten würde. Das halte ich für völligen Unfug. Umgekehrt kann man aber die Fragen deutlich schärfer stellen und hat auch ein Gefühl dafür, wo Antworten liegen könnten oder auch was überhaupt keine Antworten sind, wenn man den philosophischen Hintergrund hat. Deswegen den möchte ich auf keinen Fall missen.
Woher rührt Ihre Befähigung, komplizierte Sachverhalte einfach und verständlich auszudrücken, so dass der Laie, in Anführungszeichen, nachvollziehen kann, was Stand der Forschung ist?
Ach, das kann ich schlecht sagen, aber ich habe eine Vermutung. Und die besteht darin, dass ich, seit ich denken kann, Nachhilfeunterricht gegeben habe. Ich habe, ich glaube, irgendwann in der 6. Klasse angefangen, Nachhilfeunterricht zu geben für andere in meiner Klasse oder für andere in anderen Klassen. Und das habe ich gemacht. Ich war mit 15 Volkshochschullehrer fürs Gitarrespielen, hatte sehr viele Kurse, habe auch irgendwann mal einen Astronomiekurs an der Volkshochschule gegeben. Und zwar, weil ich dachte, ich müsste mich da mal informieren. Und um mich dazu zu zwingen, habe ich einen Kurs angeboten und musste dann einfach was wissen und musste immer besser sein als die Physiker, die drin saßen. Und das habe ich dann auch wirklich mit sehr viel Aufwand geschafft. Also ich habe immer schon gerne unterrichtet und ich glaube, dass es daher auch kommt, dass mir das wirklich Spaß macht und dass ich es vielleicht auch ein bisschen kann, was die Leute zumindest so sagen.
Das ist ja eine Tugend, die im angelsächsischen wissenschaftlichen Raum mehr verbreitet ist als im Deutschen. Im Deutschen gilt man eher dann etwas unter Fachkollegen, wenn man schwierig ist. Und im Angelsächsischen gehört es zu den Tugenden, auch so formulieren zu können, möglicherweise sogar noch unterhaltsam, ganz gefährlich für die eigene Reputation in Deutschland, dass man die Dinge salopp und mit Esprit ausdrücken kann. Sind Sie da ein bisschen auch von beeinflusst worden, Ihre Aufenthalte in den USA beispielsweise?
Ja, schon. Also da lernt man auch sehr schnell so, Manfred, if you mean it, say it. Wenn man anfängt und versucht, das verklausulierte Deutsche dann genauso verklausuliert auf Englisch zu schreiben oder zu sprechen, dann kommen die Amerikaner sehr schnell und sagen, ja, hör mal zu, was meinst denn du eigentlich? Und dann sag's doch auch und red nicht so kompliziert um den heißen Brei herum. Die ganze Kultur ist in der Tat, also ich bin da richtig aufgeblüht da drüben, weil da ist genau das, was ich eigentlich gerne mache, wurde da sehr geschätzt, nämlich, dass man klar spricht, dass man die Dinge beim Namen nennt, dass man sich den Studenten auch eben von ihnen her den Stoff denkt und aufbaut. Und und das Ganze auch unterhaltsam macht. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich nicht Professor geworden wäre, bevor ich angefangen habe, Fernsehen zu machen, würde ich wahrscheinlich, wäre ich keiner geworden. Weil hierzulande ist das ein Manko. Hierzulande ist es auch so, dass die ganz besonders, ich sag mal, hochkarätigen Wissenschaftler, also nehmen wir einen Nobelpreisträger, ja, der macht keine Seminare für Anfänger mehr an der Uni, sondern der macht halt vielleicht ein Seminar für ausgewählte, ganz weite Leute, die schon vielleicht einen Doktortitel oder zwei haben, und zu denen hat er dann vielleicht noch einen Draht.
Machen Sie Anfängerseminare?
Ja. In den USA werden die Einführungskurse für die Freshmen von Nobelpreisträgern gehalten. Und der Grund ist ganz einfach, weil natürlich könnte das auch einer, der seit 20 Jahren jetzt Physik unterrichtet, der kann immer noch mehr Physik als der, der jetzt gerade anfängt zu studieren. Wenn aber der Nobelpreisträger den Einführungskurs macht, dann ist das richtig spannend, weil der gleich in jeder Stunde auch ein Problem anbringen kann, von dem er weiß, das hat noch keiner gelöst. Und er kann damit sozusagen die wirklich cleveren jungen Köpfe gleich auf die richtigen Probleme aufmerksam machen und das Fach einfach in eine Weise verkörpern, wie es, ich sag mal, einfach nicht jeder kann, der natürlich ein guter Physiker ist. Und deswegen, glaube ich, machen die Amis dann auch letztlich unterm Strich sehr gute Wissenschaft, weil die auf die Lehre ganz anderen Wert legen als wir hier.
Sagen Sie uns Ihre nächste Musik an und was die zu tun hat mit dem Hirnforscher Manfred Spitzer oder mit seiner Lebensgeschichte.
What a Wonderful World ist einfach ein wunderschönes Liedchen und ich habe neulich ein schönes Duett gehört von zwei Damen, die das gesungen haben, und ich finde, das drückt ein gutes Lebensgefühl aus, das ich manchmal auch hoffe, in mir zu haben.
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
So, und wen haben wir jetzt gehört, Professor Spitzer? Wer waren die beiden Damen?
Das waren Eva Cassidy, die ist schon verstorben, und von ihr ein posthumes Track sozusagen zusammen mit Katie Melua.
Lieblingsmusik von Professor Manfred Spitzer, Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer, so viel Zeit muss dann sein, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Manfred Spitzer ist Hirnforscher und Direktor der Psychiatrischen Universitätskliniken in Ulm, plus einiges mehr, was wir schon erwähnt haben. Gastgeber in dieser Sendung ist Manfred E. Schuchmann. Wie kommt es, Herr Spitzer, dass Musik bei Menschen, deren Verstand und deren Gedächtnis erlischt, verdämmert, wenn sie alt sind? Passiert ja leider häufig. Wir kennen es auch aus den Familien oder aus der Verwandtschaft. Wie kommt es, dass Musik so oft das Letzte ist, woran die Menschen sich erinnern? Und dass man in ihren Gesichtern dann sieht, wenn sie Musik hören, die sie als Kinder schon gehört haben, wie auf einmal nochmal die Sonne aufgeht?
Weil die Musik zum Ersten gehört, was Kinder auch wahrnehmen und zur Kenntnis nehmen. Also sie können 15 Monate alte Kinder beobachten, wie die ein Lied singen. Die können noch kein Wort sprechen, aber ein Lied können sie schon singen. Weil Musik gleichzeitig, das wissen wir seit knapp 10 Jahren, Angst vermindert und Freude heraufregelt. Also die entsprechenden Gehirnstrukturen werden abgeschaltet, nämlich das, was uns Angst macht, und Freude wird angeschaltet. Und weil Musik, weil es schon so früh gelernt und aufgenommen wurde, das sind sozusagen die dicksten Datenautobahnen in unserem Gehirn. Und die führen auch direkt zu emotionalen Zentren. Ja. Und wenn dann natürlich alles andere schon verwüstet ist, aber das ist noch da, dann kann eben auch tatsächlich, wie Sie sagen, bei jemandem, der bettlägerig ist, der nicht mehr aufstehen kann und alles, und sie legen Marschmusik auf und das erinnert den oder die an eine Begebenheit mit 17 oder 16, und dann stehen die auf und haben ein Lächeln auf dem Gesicht und die Musik ist aus und das war's wieder. Das gibt's tatsächlich und das ist auch ganz viel beschrieben. Damit kann man auch arbeiten, man kann die Menschen damit aktivieren, man kann sie emotional kriegen und kann ihnen auch noch schöne Erlebnisse vermitteln mit Musik, ja.
Wir haben über den Zusammenhang von Fernsehen, Videospielen, meinetwegen auch Internet und Gewalt gesprochen. Das ist das Leitmotiv in diesem Doppelkopf. Gewalt, die im Gehirn etabliert wird, haben wir gehört, weil wir sie tagtäglich über die Bildschirmmedien konsumieren, respektive unsere Kinder konsumieren lassen. Das ist verheerend für unsere Kinder, das ist auch verheerend für die Zukunft unserer Gesellschaft. Aber es hat ja auch eine ganz klare, benennbare Logik. Sex und Verbrechen machen Quote im Fernsehen. Das wird geguckt, das verkauft sich gut. Und jetzt nochmal die Zahlen, die Sie vorhin schon mal genannt haben. Nach Ihrem Forschungsstand, wie viel Gewalt gibt es im deutschen Fernsehen? Ganz knapp die Zahlen.
Nun, es gibt sehr viel Gewalt. 80% des Fernsehprogramms enthalten Gewalt. Nur 20% enthalten keine Gewalt. Das Programm, was Mitternacht zum Beispiel läuft, enthält zu 100% Gewalt. Und das sind Zahlen, die sind aus Deutschland, nicht aus den USA. Aber da sind sie nicht sehr anders.
Ja. Welche Art von Gewalt ist es? Da geht es dann um Mord, Totschlag, Körperverletzung,
die ganze Palette, ja.
Ich lese jetzt nochmal Zahlen, auch wenn Zahlen auf die Dauer langweilig sind. Das sind Zahlen, die ich aus den Zeitungen entnommen habe. Die ist die Kriminalstatistik seit 1998. Hat die Zahl der schweren Körperverletzungen um 54% zugenommen. Und soweit Kinder und Jugendliche als Täter in Frage kommen, sind die Ziffern von plus minus 61.000 Fälle auf über 87.000 gestiegen. Sind das für Sie klare Zusammenhänge? Macht Fernsehen kriminell?
Aus den Zahlen alleine kann man natürlich nie ursächliche Zusammenhänge ableiten. Also Korrelationen sind keine Ursache-Wirkungsbeziehungen, das weiß ich als Wissenschaftler nur zu gut. Wenn man aber die Korrelation in einem Kontext betrachtet, nämlich eben zum Beispiel weiß, dass es im Experiment auch tatsächlich mehr Gewalt, mehr reale Gewalt nach Konsum von Videogewalt gibt, wenn man eben dann diese Zahlen sich nochmal betrachtet, dann kann man schon zumindest eine Vermutung dahingehend anstellen, dass es da eine Ursache-Wirkungsbeziehung gibt, nämlich dass tatsächlich der Mehrkonsum an medialer Gewalt auch mehr reale Gewalt macht. Und wenn man das dann nochmal dosisabhängig untersucht, da findet man in sehr vielen Studien eben, wenn man einfach nur guckt, wie viele Stunden wurde ferngeschaut, je mehr Stunden ferngeschaut wurden, desto mehr Gewalt ließ sich hinterher anhand der Polizeiakten herausfinden. Es gibt auch Langzeitstudien, wenn Sie gucken, wie viele Stunden schauen 8-Jährige fern und dann warten Sie, bis die 30 sind. Und dann stellen sie fest, je mehr die mit 8 fernschauen, desto größeren Häufigkeit sitzen die mit 30 im Knast. Also solche Studien gibt es durchaus und die Aussagen sind knallhart und die lassen sich nicht bezweifeln.
Aber wie kommt es, dass es im Grunde genommen immer eine männliche Gewalt ist? Also der Anteil an gewalttätigen Mädchen, die ja nun auch dem Fernsehkonsum ausgesetzt sind, bewegt sich im einstelligen Prozentbereich, nicht mal im zweistelligen.
Richtig.
90% und mehr sind jugendliche männliche Gewalt. Woher dieser Unterschied?
Das ist einer der wichtigen Geschlechterunterschiede. Männer sind aggressiver. Das liegt zum Teil an der hormonellen Ausstattung. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass sie einfach 10% größer und schwerer und damit auch muskulöser sind. Gewalt lohnt sich also mehr für einen Mann. Eine Frau, die sozusagen gewaltbereit ist, die hat eine viel größere Chance, dass sie den Kürzeren zieht, weil sie aus einer Population kommt, die einfach von herein ein bisschen kleiner ist.
Ja, und wenn sie sich mit Männern anlegt oder
wenn sie sich mit Frauen anlegt. Dann ist es auch problematisch. Also um ganz klar eines zu sagen, es ist nicht so, dass die Frauen diesem Effekt nicht unterlägen. Das hat man eben auch in großen Studien zeigen können. Es gibt ja weiterhin noch die Behauptung, dass nur die, die sowieso gewaltbereit sind, auch dann durch das Fernsehen noch gewaltbereiter werden. Das ist auch widerlegt. Also jeder Gewaltbereite und nicht gewaltbereite, Jungs und Mädchen, wird durch mehr Fernsehkonsum gewalttätiger. Nur ist es in der Tat so, die 95% der Mörder sind männlich und deswegen, weil eben die Männer von vornherein aggressiver sind. Aber zu sagen, die Mädchen betrifft das alles gar nicht, ist schlichtweg falsch. Und gerade in der letzten Zeit zeigen die Statistiken eine deutliche Zunahme auch der Gewalt bei Mädchen.
Ein hoher Prozentsatz der jugendlichen Gewalttäter in Deutschland kommt aus Einwandererfamilien. Also heute sagt man Familien mit Migrationshintergrund. Das ist so ein politisch korrekter Terminus. Sie haben häufig in der Familie selbst Gewalt erlebt oder auch direkt erfahren. Das sind Zusammenhänge, die der Soziologe Ferdinand Zuterlüthi untersucht hat und für ursächlich hält für jugendliche Gewalttaten. Ist das ein Widerspruch zu Ihren Thesen über TV und Gewalt?
Nein, gar nicht. Gewalt ist ja eine Endstrecke, die viele Ursachen hat. Und eine der Ursachen ist der Medienkonsum. Andere Ursachen, und die leugne ich überhaupt nicht, die sind ganz klar auch gegeben, ist, der Mangel an Alternativen, der Mangel an, ich sag mal, guten Vorbildern in der Erziehung. Wenn das Faustrecht sozusagen zu Hause einfach gilt, dann lerne ich das und dann wende ich es anderswo auch an. Und da gibt es durchaus auch kulturelle Unterschiede. Insofern, die Medien alleine sind es nicht. Ich glaube nur, dass die Medien ein deutlicher Faktor bei der ganzen Sache sind.
Und wie könnte man diesen deutlichen Faktor in unserer Gesellschaft steuern? Wollen Sie so etwas wie einen, ich sage jetzt mal, Rußpartikelfilter gegen Gewalt einbauen?
Schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Zunächst mal glaube ich, dass es natürlich wichtig ist, die Dosis zu begrenzen. Also das Fernsehen per se ist ja nicht schlecht. Computer sind auch nicht schlecht. Es hängt einfach immer alles davon ab, was man damit macht. Und was sich in allen Studien gezeigt hat, ist, wenn man weniger fernschaut, ist das letztlich gerade für Kinder und Jugendliche besser. Ja. Und es ist nicht so, dass diejenigen, die wenig schauen, dass die dann zum Außenseiter werden. Das ist einfach nur falsch. Im Gegenteil, diejenigen, die viel schauen, die werden zu Außenseitern, weil die dann sozial nicht so kompetent sind, weil sie nur noch virtuell sich auskennen, aber eben ihnen die Erfahrung im realen Umgang fehlt. Das ist so.
Also da darf ich als Vater einer halbwüchsigen Tochter widersprechen. Es gab Zeiten, wo zu meiner Verzweiflung geguckt werden musste, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Zum Beispiel, sonst wäre das Kind ausgegrenzt gewesen auf dem Schulhof.
Ja, das Argument höre ich immer wieder. Als Vater kann ich da nur antworten, dass dann waren meine Kinder manchmal ausgegrenzt auf dem Schulhof, aber dann hat man sich eben auch über andere Dinge unterhalten. Das ist das eine. Das andere ist, dann guckt man eben beim Nachbarn diese eine Sendung, wenn man sie unbedingt gucken muss, weil wir haben zu Hause keinen Fernsehapparat, wir hatten auch eben auch keinen, als die Kinder klein waren. Dann sagen sie, ja, dann gucken die doch, ja, sie gucken, aber dann müssen sie freundlich klingeln und dann lernen sie freundlich zu klingeln. Nachbars sind nicht dumm und schicken ihre Kinder zu ihnen, wenn sie keinen Fernsehapparat haben, dann reduzieren sie sogar den Medienkonsum in der Nachbarschaft. Und nochmal, eine halbe Stunde am Tag ist wahrscheinlich nicht so sehr schädlich, aber 5 Stunden schon. Und darauf kommt es mir an. Die Message ist ganz klar, so wenig wie möglich. Und
wie kriegen wir die Gewalt aus dem Programm raus? Sie ist ja nun mal drin.
Ja, dazu muss man sich Folgendes klar machen. Es ist nicht so, dass zum Beispiel Fernsehanstalten in der Werbung oder überhaupt mit ihrem Programm Publikum beglücken, sondern Medienanstalten verkaufen letztlich Publikum an Werbeanstalten. Und damit müssen sie
an Werbeagenturen,
ja. Ganz genau. Und dadurch, um das zu können, brauchen sie Quote. Und die Quote, wie Sie vorhin gesagt haben, wird durch Sex and Crime hochgetrieben. Und man könnte auch gutes Programm machen, das wäre aber teuer. Sex and Crime ist nicht so teuer, also macht man Sex and Crime. Was kann man tun? Man könnte aus meiner Sicht eine Steuer einführen auf im Fernsehen gezeigte Dinge, die man da nicht will. Und dann würde einfach Sex and Crime teurer. Und wenn es teurer wird, würde es sich wieder eher lohnen, gutes Programm ohne viel Sex and Crime zu machen. Und so würde man das Ganze einfach korrigieren. Das war mit der Ökosteuer genauso. Billig produzieren war früher dreckig. Dann gab es die Ökosteuer. Jetzt ist es teuer, dreckig zu produzieren, also wird die Produktion sozusagen besser und sie wird nicht mehr so dreckig. Genauso muss man aus meiner Sicht mit medialer Gewalt umgehen. Das ist Umweltverschmutzung, nur sieht man den Dreck nicht, denn es ist letztlich die verschmutzten Köpfe, die letztlich aus den Medien resultieren. Aber unter denen leiden wir alle, weswegen es sinnvoll ist, da in dieser Weise drauf zu reagieren.
Eine mentale Ökosteuer sozusagen?
Eine mentale Ökosteuer. Wir dürfen nicht die Köpfe der nächsten Generation vermüllen, denn wir haben nichts anderes, auf das sich unser Fortschritt gründen könnte.
Für einen Utopisten halten Sie sich aber nicht zufällig.
Nein, die Idee ist auch nicht von mir. Die kommt von amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern. Man kann das durchrechnen, das macht durchaus Sinn.
Also, wir haben gehört, zur Reduzierung der Gewalt auf den Bildschirmen eine Art Ökosteuer einführen für Gewalt, das macht die Produktion teurer und schon sehen wir von morgens bis abends die Sendung mit der Maus oder die Märchenstunde am Sonntagnachmittag oder anderes gutes Fernsehen. Sie machen freundlicherweise ja noch einen Unterschied zwischen dem, ich sage jetzt mal, kommerziellen Fernsehen und dem öffentlich-rechtlichen. Ist das ein gradueller Unterschied oder ist es ein fundamentaler Unterschied für Sie?
Ich finde, es ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen bekommt ja Unterstützung direkt von den Konsumenten und das andere finanziert sich über Werbung. Und für mich ist das ein ganz großer Unterschied und ich halte es für falsch, dass sich das öffentlich-rechtliche in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren eher dem Privaten angenähert hat. Aus meiner Sicht muss das öffentlich-rechtliche Fernsehen und auch das Radio einen ganz klaren Qualitätsstandard haben, sodass die Mutter sagt, hör mal zu, du schaust dir das an und das andere nicht, denn das ist gut für dich und das andere ist nicht gut für dich.
Vielen Dank für dieses Plädoyer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer, heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Hirnforscher an der Universität Ulm und Klinikdirektor. Seine Thesen über Gewalt im Gehirn, Ihre Thesen über Gewalt im Gehirn, TV und Co. und die Folgen, können man auf einer Audio-CD nachhören. Das klingt dann so ähnlich, wie Sie eben gesprochen haben, wenn ich das vergleiche. Im Verlag Hoffmann und Kamper erschienen. Gastgeber im Doppelkopfstudio war heute Manfred E. Schuchmann. Herr Spitzer, das letzte Wort gehört Ihnen. Ganz kurz, Ihre Schlussmusik.
Nun, Dieter Falk hat sich mit mittelalterlicher Musik beschäftigt und auf einer CD was ganz Schönes gemacht zu Liedern von Paul Gerhardt. Und eins davon hören wir jetzt.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.